Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Die Medizin ist ein Bereich, in dem der Gender Data Gap besonders krass und vor allen Dingen gefährlich ist. Die erste NASA-Astronautin Sally Ride wurde ernsthaft gefragt: Sagen Sie mal, Frau Astronautin, wenn Sie da jetzt eine Woche da oben sind, reichen Ihnen da 100 Tampons? 100 Tampons für eine Woche. Das sind promovierte NASA-Ingenieure, die wissen, wie man gottverdammte hochkomplexe Raketen ins All schießt. Aber wie stellen die sich eine Menstruation vor?
Tja, die Frau, sie ist und bleibt ein Rätsel. Die Studie, auf die sich Caroline Kebekus in ihrer Show bezieht und die diesen ja doch tragikomischen Umgang mit Frauen mit Fakten unterfüttert, die ist von der Journalistin Caroline Criado-Paris und heißt Unsichtbare Frauen. Es ist Anfang des Jahres auf Deutsch erschienen, dieses Buch, und hat mit dafür gesorgt, dass der Begriff des Gender Data Gap hierzulande auch endlich mal breiter diskutiert wurde. Und ich sage endlich, weil das Problem der spärlichen Datenlage um Frauen zum Beispiel in der Medizin wirklich nicht erst seit kurzem bekannt ist. Vera Regitz-Zagrosek, Professorin für Gendermedizin, beschäftigt das Thema jedenfalls schon lange. Sie ist Begründerin des Instituts für Geschlechtermedizin an der Charité Berlin und hat auch dieses Jahr ein Buch zum Thema geschrieben. Gendermedizin heißt das, und über dieses Thema sprechen wir auch jetzt. Guten Tag, Frau Regitz-Zagrosek.
Guten Tag.
Unsere Sendung heute steht ja unter der Überschrift Zyklus, und damit würde ich auch ganz gerne jetzt mal einsteigen, denn der Zyklus ist ja etwas, das klassischerweise eher Frauen zugeschrieben wird. Die Frau also als der unberechenbare, hormongesteuerte Mensch. Aber ich frage mich ja schon, und viele andere ja auch, ob das überhaupt Sinn macht. Männer haben ja durchaus auch Hormone, die Prozesse im Körper steuern. Das wurde zuletzt auch im Zusammenhang mit Corona diskutiert, da die Krankheitsverläufe bei Männern und Frauen ja da doch sehr unterschiedlich zu verlaufen scheinen. Wie spielen denn da Hormone mit rein?
Hormone, Geschlechtshormone spielen immer und überall in unser Leben, bei Frauen und bei Männern. Und es ist äußerst interessant, dass man diese Tatsache lange vernachlässigt hat, ganz bewusst vernachlässigt hat, solange vor allem die Zyklen der Frauen bekannt waren. Jetzt, wo man feststellt, dass auch Männer einen Zyklus haben und dass auch Geschlechtshormone bei Männern eine Rolle spielen bei manchen Erkrankungen, da wird das auf einmal furchtbar interessant.
In der New York Times, wenn man jetzt nochmal zurückkommt auf das Thema Corona, stand kürzlich ein Artikel, dass in den USA gerade auch mehrere Studien laufen, bei denen mit Corona infizierte Männer mit Östrogen, also klassisch den weiblichen Hormonen, und eine andere Gruppe auch mit Progesteron, auch eher bei Frauen auftauchend, behandelt werden. Wissen Sie dazu etwas?
Nun, Geschlechtshormone hat man schon lange in der Therapie versucht einzusetzen, auch bei Männern. Man sieht ja, dass Frauen länger leben, dass Frauen gegen manche Erkrankungen besser geschützt sind als Männer, und hat relativ naiv, muss man sagen, das immer den Geschlechtshormonen alleine zugeschrieben. Und insofern hat man schon bei mehreren Erkrankungen versucht, Männer mit Östrogenen zu behandeln. Ob das ein besonders erfolgversprechender Ansatz ist, daran hätte ich wirklich meine Zweifel, weil das komplexe Zyklusgeschehen übersimplifiziert. Und es ist auch bei Männern mit Corona gar nicht so, dass der schützende Effekt des Östrogens im Vordergrund steht, sondern eher der negative Effekt der Androgene. Jetzt versucht man, Östrogene einzusetzen. Kann man versuchen, aber ich glaube nicht sehr erfolgversprechend.
Wie ist denn das generell? Also es gibt Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Das wird aber in der Forschung offenbar viel zu wenig berücksichtigt. Da ist meist der männliche Körper, zumindest als Untersuchungsobjekt, der Standard. Und dieses Phänomen bezeichnet man ja eben auch als diesen Gender Data Gap in der Medizin. Können Sie die Dimension dieses Problems mal beschreiben?
Das ist ein ganz enormes Problem. Wir sehen also vielleicht am Beispiel der Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dass Frauen fast genauso viele Herzinfarkte haben wie Männer und dass sie häufiger Herzschwäche erleiden. und dass es bei Frauen auch Formen des Herzinfarktes gibt, die zahlenmäßig im Vordergrund stehen, die bei Männern nur sehr selten vorkommen. Da auch das sogenannte Broken Heart Syndrom, Takotsubo. Diese Formen sind weitgehend unzureichend untersucht, behandelt. Man weiß nichts davon. Wir haben in Deutschland immer von Genderblindheit geredet. Wenn zum Beispiel Dinge wie das Broken Heart Syndrom, das 90% Frauen betrifft, überhaupt nicht adäquat in der Therapie der Herzerkrankung diskutiert werden, wenn Untersuchungen zu dieser Erkrankung an männlichen Ratten durchgeführt werden, das ist eine echte Katastrophe.
Sie haben das gerade schon angesprochen, Versuche an männlichen Ratten. Wieso versucht man denn da, diese Versuche nicht gendermäßig aufzuteilen? Also da gibt es ja gar keinen Grund, warum man das nicht an weiblichen Ratten zum Beispiel testet.
Tatsächlich gelten die weiblichen Ratten möglicherweise wie die Frauen als besonders unzuverlässig, schwierig und durch hohe Variabilität gekennzeichnet. Das stimmt alles überhaupt nicht. Das ist wissenschaftlich widerlegt. Die Streuung ist bei weiblichen Ratten und Mäusen, auch bei Tieren, die einen Zyklus haben, nicht größer als bei männlichen Tieren. Aber irgendwie weigern sich die männlichen Forscher emotional, das zu glauben. Und dann versuchen sie, diese Dinge wie den Zyklus aus der Arzneimittelentwicklung und der Forschung auszuklammern. Aber, und das ist der eigentliche Skandal, die Arzneimittelentwicklung, die unter Ausklammern der weiblichen Tiere entwickelt werden, die Substanzen werden munter an Frauen mit Zyklus dann eingesetzt. Ein ganz drastisches Beispiel war, als die ersten Gerinnungshemmer zur Therapie des Herzinfarktes eingesetzt worden sind. Das waren ja sehr gute Substanzen, die in Gerinnsel, und die sind nur an Männern getestet worden. Und als dann das erste Mal eine Frau, die tatsächlich ihre Monatsblutung hatte, damit behandelt worden sind, da standen die Experten Kopf, weil niemand wusste, ob man einer Frau, die eine Monatsblutung hat, jetzt einen solchen Gerinnungshemmer geben kann, ob die dann verblutet oder nicht. Das war wirklich grotesk, ist aber passiert.
Können Sie das Phänomen mal in Zahlen beschreiben? Also Sie sagen jetzt, bei manchen Medikamenten wird ausschließlich an Männern oder an männlichen Tieren getestet. Ist das grundsätzlich so? Wie sieht das Verhältnis aus?
Wir haben in 2010, 2011 in Nature eine große Arbeit publiziert. Da haben wir gezeigt, dass etwa 70% der Versuchstiere durch alle Disziplinen männlich sind. Und dass ein geringerer Teil, vor allem bei Hormon- und Hormonstudien, auch weiblich sind. Und dass sehr selten in nur 10% der Studien Tiere beiderlei Geschlechtes verwendet worden sind. Und in etwa 10% noch schlimmer, das Geschlecht der Tiere überhaupt nicht angegeben worden ist. Und dann ging ein Aufschrei durch die Wissenschaftslandschaft. Und dann sagte man, um Gottes Willen, das muss sich ändern. Es gab verschiedene Aktivitäten, hochkarätig aus USA und Kanada vor allem. Und dann wurde vor einem Jahr eine Nachuntersuchung dazu publiziert und es hat sich überhaupt nichts geändert. 60-70% aller Versuche werden nur an männlichen Tieren durchgeführt, 10% nur an weiblichen, geringer Anteil 10-20 Tiere beiderlei Geschlechts und 10%. Man weiß es nicht, was das Schlimmste ist. Denn schon im Tierversuch sind die Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Tieren so groß, dass sie jede Art von Ergebnis produzieren können, einfach indem sie den Anteil der männlichen und weiblichen Tiere in ihrer Gruppe verändern.
Gibt es auch Beispiele so aus dem medizinischen Alltag, also Medikamente, die man so im täglichen Gebrauch hat?
Ja, also es gibt zum Beispiel die mit am häufigsten gebrauchte Schlafmittelgruppe in Europa. Die wird von Frauen in der Regel langsamer verstoffwechselt als von Männern. Und da hat man immer bei Frauen und Männern die gleiche Dosis eingesetzt, ne? Bis so etwa 2015, 16. Dann hat nämlich die amerikanische Zulassungsbehörde angefangen, Autounfälle bei Frauen zu untersuchen und hat festgestellt, dass ein Teil davon wohl auf überhöhte Konzentrationen dieses Schlafmittels im Blut der Frauen zurückgeführt werden konnte. Vermutlich. Das konnte man nicht mehr beweisen, aber Der Zusammenhang war sehr, sehr augenscheinlich. Und daraufhin haben die Amerikaner verlangt, dass in die Beipackzettel für dieses Medikament geschrieben wird, dass Frauen eine niedrigere Dosis nehmen sollen. Und da ist auch eine Pille mit einer niedrigeren Dosierung für die Frauen auf den Markt gekommen.
Nun gibt es ja einige Kollegen, die eben aufgrund dieser immensen und natürlich auch unverantwortlichen Wissenslücken, die da herrschen, explizit eine Frauenmedizin fordern. Was halten Sie denn davon? Also dieser Fokus auf die biologischen Unterschiede, diesem Fokus wohnt ja auch, zumindest gesellschaftlich betrachtet, auch immer ein wenig etwas Rückschrittliches inne. Wie sehen Sie das?
Naja, ich habe ja selbst ein Buch geschrieben zu dem Thema Gendermedizin, warum Frauen eine andere Medizin brauchen. Und da haben wir durch die ganze Medizin hindurch erläutert, was eigentlich bei Frauen und Männern unterschiedlich ist. Wir meinen aber nicht, dass die andere Medizin jetzt von Frauenärzten und von Männerärzten kommuniziert werden muss oder angewendet werden muss, sondern dass Ärzte wissen müssen, dass Frauen und Männer sich in vielen biologischen Gegebenheiten unterscheiden, dass auch zum Beispiel Hormone einen anderen Tagesrhythmus haben, wenn sie ausgeschüttet werden, dass Normalwerte für Blutwerte, für Sauerstoffträger im Blut unterschiedlich sein können. Das alles müssen Ärzte einfach wissen. Wir wollen also nicht eine unterschiedliche Medizin für Männer und Frauen und nicht unterschiedliche Ärzte für Männer und Frauen, sondern wir wollen, dass alle Ärzte wissen und das im Studium lernen, dass es bei Frauen und Männern Unterschiede, aber natürlich auch sehr viele Gemeinsamkeiten gibt.
Und wie beurteilen Sie jetzt den Stand der Dinge? Also tut sich da jetzt endlich was? Wird der Gender Data Gap in der Medizin jetzt angegangen?
Ja, es tut sich endlich etwas. Dank der Sendung wie Ihrer, dank zum Beispiel der Universität Zürich, auch Lausanne und Genf in der Schweiz, die jetzt wirklich auch einen Studiengang aufgesetzt haben für Gendermedizin, wo sie Unterschiede in allen Fächern vermitteln, den angehenden Ärzten und Ärztinnen, aber auch den Studierenden. Es gibt jetzt zum Beispiel Covid, das hatten wir, das war ja ein guter Aufhänger. Normalerweise ist es ja so, dass durch die Nichtberücksichtigung der Unterschiede die Frauen mehr leiden. Aber bei Covid ist es so, dass die Männer das größere Problem haben. Und es ist ganz lustig zu sehen, dass dieses größere Problem der Männer zu einer größeren Beachtung von Geschlechterunterschieden geführt hat. Und ich glaube, wir werden anhand von Covid auch lernen, dass ein geschlechtersensibler Blick auf Gesundheit und Krankheit extrem wichtig ist.
Wäre auf jeden Fall zu hoffen. Vielen, vielen Dank, Frau Rigitz-Zagrosek, für diese Einblicke in Ihre Arbeit.
Okay, vielen Dank. Auf Wiederhören.